SWR Kultur am Samstagnachmittag. Nahostkrieg, Rechtsradikalismus, Aufrüstung, das hatten wir ja alles schon. Man könnte meinen, man lebt in einer Dauerschleife. Die Themen von gestern melden sich morgen wieder zurück. Da ist es eigentlich kein Wunder, wenn der Altmeister des deutschen Kabaretts, Thomas Freitag, mit dem weitsichtigen, aber zugleich etwas ernüchternden Programm antritt. Hinter uns die Zukunft. Was er da genau sieht, darüber reden wir jetzt. Und ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Hallo, Herr Freitag.
Ich grüße Sie.
Herr Freitag, es gibt so einen wunderbaren Satz in Ihrer Programmankündigung. Da steht nämlich, was ist falsch gelaufen, wenn man Franz Josef Strauß verhindern wollte und am Ende Donald Trump in die Augen blicken muss. Die beiden haben ja wirklich viel gemeinsam. Es sind beide so Typen, ich regel das schon, oder?
Ja, wobei ich denke mir, Strauß war noch etwas harmloser. Ich weiß noch, als er Kanzler werden wollte, er hat nicht die Leute, er hat sie auch vorgeführt, aber und beleidigt, wenn sie so wollen, aber nicht in dieser brutalen Form, wie es jetzt Trump tut. Und vor allen Dingen ist er nicht mit Lügen angetreten permanent. Er ist mit Fachwissen angetreten im Bundestag und das hat mich dann immer amüsiert. Ich habe dann später mal eine Wetterdebatte gemacht, wie viel Niederschlag wir in den letzten Jahren hatten und wie wenig Niederschlag es doch unter dieser neuen Regierung gibt.
Wobei ein Trump, der haut recht fragwürdige Sätze und ja auch, wie Sie es gesagt haben, Lügen heraus. Ist er dann für Sie ein dankbarer Kunde am Ende für den Kabarettisten oder gar nicht?
Überhaupt nicht, weil man es ja aus der Ferne betrachtet. Es ist ja nicht die Politik, die in Deutschland stattfindet. Ich beobachte halt nur, als erstmal haben sie nur zwei Lager, die sich so verhärtet haben, dass es einem fast Angst machen kann. Zumal es dort ein sehr personifizierter Wahlkampf ist. Also es geht sehr, sehr wenig um Inhalte.
Das ist eine Wahrnehmung, die kann man auch über politische Entwicklungen in Deutschland auch treffen. Und das ist ja auch ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit. Also die Kritik immer wieder deutlich zu machen an bestimmten schwierigen Entwicklungen, den Rechtsruck, den Hass, so der gegen alles Fremde aufgefahren wird, die Politikverdrossenheit. Und Sie sagen ja auch, das hätte vielleicht vermieden werden können. Was meinen Sie, was ist schiefgelaufen?
Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass man die Leute nicht entsprechend abholt. Die politische Kaste ist doch sehr weit weg davon. Wenn Sie die Besetzung im Deutschen Bundestag angucken, sind wenige Leute aus der Arbeiterschaft oder aus dem Handwerk oder aus dem Mittelstand. Es sind eigentlich alles Berufspolitiker, die zwar vorgeben, dann vor Ort in ihrem Wahlkreis mit den Leuten zu reden, aber im Grunde den tiefen Sachverstand offensichtlich nicht gepachtet haben. Und das führt zu einer gewissen Entfremdung. Aber es hat natürlich auch mit Sicherheit mit der Masse der Probleme zu tun. Also wenn ich sage, das Nachkriegskind Thomas, 1950 geboren, hatte Zukunftsträume, aus denen inzwischen Albträume geworden sind, weil wir vor Dingen stehen und in politischen Situationen sind, die wir längst hinter uns glaubten. Also dass etwas wiederkommt, ist für mich das sehr Bedrohliche.
Hinter uns die Zukunft, so eben auch der Titel Ihres aktuellen Soloprogramms und auch der Titel Ihrer Autobiografie. Und da haben Sie gesagt, das ist jetzt irgendwie auch kein launiger Rückblick.
Wir streifen sehr viele Probleme, aber die Auflösungserscheinung der Demokratie ist das, was mich am meisten umtreibt. Und die Uninformiertheit. Also ich muss vom Berufswegen mir sehr viel anschauen. Presse und so weiter. Und aus all dem ziehe ich dann in der Draufsicht meine Schlüsse. Die sind nicht gerade rosig.
Also ich kann mir vorstellen, es ist ein nachdenkliches Programm, aber auch natürlich, wenn man Sie kennt, weiß man, es wird unterhaltsam auf jeden Fall. Sie sind ja bekannt als jemand, der sich wie so ein Chamäleon verwandeln kann, in die Haut anderer schlüpfen kann. Ihre Parodien, ob jetzt als Helmut Kohl oder Willy Brandt, sind ja absolut beliebt und hinreißend. Aber ich habe so den Eindruck, die sind auch in letzter Zeit, sind es weniger geworden oder täuscht der Eindruck?
Nein, es ist schon richtig. Nachdem jeder Kantinenbub in Deutschland anfing, damals den Kohl zu machen, dachte ich, jetzt wird es wirklich beliebig und Selbstzweck. Und dann habe ich mich ein bisschen davon distanziert. Ich lasse sie immer mal wieder aufblühen in diesem Programm. Bewusst all die Alten, die sagen, der Freitag ist schon über 70. Jetzt müssen wir an unsere Tantiem denken. Der hat an uns so viel verdient. Und darüber geraten die in einen Harnisch. Das ist eine sehr, sehr komische Nummer.
Aber ich finde es auch immer so wahnsinnig klasse. Sie schaffen das ja wirklich auch im Halbsatz zu wechseln.
Das ist richtig.
Ist es denn für Sie nicht mehr so attraktiv, zum Beispiel einen Olaf Scholz oder einen Robert Habeck oder Christian Lindner zu parodieren?
Olaf Scholz zu parodieren wäre der Versuch, einer Kuh das Steppen beizubringen. Das lässt sich nicht machen.
Okay.
Also das gibt nicht viel her. Sie können Habeck machen, da beobachte ich bestimmte Kollegen, die das sehr, sehr gut machen. Ich bin ja mit diesen Parodien eigentlich entdeckt worden, wenn Sie so wollen, weil es eine besondere Begabung war. Zu einer Zeit, wo ein großer Liedermacher in Deutschland, nämlich Reinhard May, das Idol war und jeder nun in diesem Musikladen mit einer Klampfe auch das ambitionierte Lied machen wollte und jetzt kommt plötzlich der Freitag und macht parodiert den Papst auf dem Petersplatz und den Moser und was weiß ich, was ich in meinen Anfängen da gemacht habe. Mhm. Und das war für die Leute natürlich etwas völlig Ungewohntes. Naja, und das war so ein Door-Opener. Ne?
Ja, ich meine, vielleicht kommen wir dann nochmal zu Ihrer Entwicklung. Also denn Sie sind ja sozusagen in Backnang, das ist in der Nähe von Stuttgart, groß geworden, haben von dort aus dann quasi die Bühnen Deutschlands erobert. Und ganz am Anfang steht sozusagen der Messdiener. Das ist ja auch schon so eine Art Auftritt, den man da als Kind hinlegt. Und dann vielleicht auch lernt, sich zu präsentieren,
das
oder?
Das haben Sie sehr gut erkannt. Ich kenne eine Menge Kollegen, die alle ministriert haben. Also die ersten Gehversuche im Altarraum, das hat schon was. Und ich war ja nicht nur Messdiener, ich war dann auch Vorbeter und Vorsänger. Also man hat bis hin zum Weihrauch, Fass und Schiffchen. Und Schiffchen war natürlich weniger stark wie das Fass, wenn dann die Gemeinde sich vor einem erhob. Was nicht vor mir, sondern eben. Aber das macht schon was mit einem. Und ich kann jetzt Ihnen nicht sagen, nur weil ich im Bühnenraum gespielt habe, wollte ich zum Theater. Ich wollte grundsätzlich zum Theater, wusste aber nicht wie und habe die abenteuerlichsten Unternehmungen versucht, um an Leute zu kommen, die mir kompetent erschienen, zu sagen, ja, es lohnt sich. Nicht? Erstmal ging es ja auch zur Eignungsprüfung und so weiter.
Ja,
und
Sie haben Zivildienst dann gemacht, ne? In einem Seniorenheim.
Zivildienst gemacht im Altersheim. Das hat übrigens auch mit dem Hintergrund die Zukunft zu tun, denn ich habe in einem sehr armen Altersheim meinen Zivildienst gemacht und zwar alles, von der Pflegestation bis zum Fahrdienst und was weiß ich. Und ich habe mir gesagt, was hat sich denn geändert? Die Heime sind vielleicht moderner geworden, aber das Abstellen von alten Menschen in solchen Häusern ist heute noch genauso. Und deswegen ist das auch so ein Hinter uns die Zukunft. Nur der Point of No Return war für mich so weit weg. Und wir haben uns Sachen getraut, die hätte sich der normale Pfleger nicht getraut. Also wir waren immer die rebellierende Truppe im Altersheim, weil natürlich der Fahrplan so widerlich brutal war. Wissen Sie, warum muss um 7 gefrühstückt werden, um 11:30 Mittag gegessen und um 10 Uhr Abendessen und dann passiert nichts mehr. Und das haben wir immer versucht zu durchbrechen. Es geht ja um Menschen, ne?
Das frage ich mich heute auch ehrlich gesagt immer noch, warum das so ist. Weil Eltern erstmal gesagt haben, der Bub muss was Ordentliches lernen, haben dann eine Banklehre gemacht.
Im Nachhinein muss ich sagen, war gut, denn ich habe ab dem Moment immer gewusst, von dem, was du verdienst, gehört dir nur die Hälfte und die musst du versteuern. Da sind manche ein bisschen leichtfüßiger, wenn sie plötzlich zu viel Geld kommen. Und das muss ich sagen, da bin ich meinem Vater noch sehr dankbar, dass er das durchgesetzt hat. Ich konnte mich halt nicht entscheiden. Ich habe überall rumgejobbt und irgendwann wird es ihm zu blöd und er geht zum Nachbarn an den Zaun und sagt, nehmen Sie den Zausel in die Lehre, ich halte es nicht mehr aus. Er hat ja recht gehabt.
Das erdet einen natürlich. Und dann kommt das erste feste Engagement am Renitenztheater in Stuttgart und Sie hatten damals Schauspielunterricht bei Carlo Fuß.
Genau.
Wie schauen Sie denn so von heute aus auf Ihre Anfänge dann tatsächlich auf der Bühne zurück?
Also Carlo Fuß hat mich ja erst mal weggeschickt, als er, Sie machen eine Banklehre, machen Sie das lieber, Bei den anderen Berufen müssen sie brennen und da war ich unglaublich frustriert, aber ich bin trotzdem dran geblieben, denn er hat ja recht, man muss brennen, wenn sie nicht brennen für den Job und ich wollte ja erstmal zum Theater, dann sollte man das eigentlich lassen, weil es ist ein sehr brutaler Beruf eigentlich, der mit sehr viel Glück zu tun hat und Fleiß natürlich dann auch. Also ich habe insofern solche Zeugen gesucht, die mir zum Beispiel Vorsprechrollen, Günther Ungeheuer und Harald Leibniz in München zum Beispiel, nicht, an die ich rankam durch Zufall, durch einen Kollegen, der bei mir in der Vorstellung war in München, die habe ich dann gefragt. Ich hatte keine Ahnung, was die Rolle, das Stück und so, war alles schön brav aufgeschrieben. Mhm. Und am Schluss war es so, ich habe auch eine Eignungsprüfung gemacht, aber da ich schon ab dem 15. Lebensjahr vor Publikum stand, war ich denen zu fest. Also irgendwie mochten sie das nicht. Sie wollen sie ja völlig formen und brechen erstmal und dann neu aufbauen. Und ich war denen schon viel zu fest. Also sie haben gesagt, ich soll in einem Jahr wiederkommen mit dem Sebastian von Shakespeare. Und da habe ich gesagt, da gehe ich nie wieder hin. Und dann hatte ich die Möglichkeit, an zwei Häusern, nämlich Stuttgart und Berlin-Wühlmäuse, anzufangen. Und kein geringer als Gerd Fröbe habe ich genötigt, die Würfel zu werfen. Und dann sagte der mir damals, naja, ich habe ihn abgepasst am Bühneneingang, der spielte, gastiert in Stuttgart und ich habe ihn Berlin oder Stuttgart, das war es. Also ich musste mich auch entscheiden, weil mein Zivildienst lief aus und es hätte bedeutet, ich muss zur Bank zurück. Ich wollte aber nicht Filialleiter in Tripsdrill werden mit vier Kindern an der Backe. Ich wollte zum Theater. Und das sind so ganz, ganz schwere Entscheidungen in diesem Alter, weil das ist ja lebensbestimmt.
Ja, absolut. Und dann sind natürlich...
Ja, Fröbe sagte dann, ja Mann, ne, in der Beruf müssen Sie viel lernen. Ne? Und in Berlin ist die Nacht schnell rum. Fangen Sie mal in Stuttgart an. Also so war für mich, das habe ich dann... gesagt, okay, wenn er das sagt, dann fange ich in Stuttgart an. Und so habe ich bei Gerhard Wolder die erste Spielzeit gehabt.
Ja, tolle Geschichte. Und das sind überhaupt auch ganz interessante Namen, denen Sie begegnet sind. Zum Beispiel auch das Epa Lorenz vom Düsseldorfer Komödien, ist ja auch eine große. Und Didi Halderforden und Walter Jens. Also das sind ja irgendwie auch interessante Persönlichkeiten.
Und man hat eigentlich erst Jahre später die Dimension dieser Institution wie Komödien oder die Größe der Leute erkannt. Ich bin nach der ersten Spielzeit in Stuttgart dann nach Gießen gegangen, Stadttheater. Meine Anfängerjahre zu machen als Schauspieler, man muss 2 Jahre als Anfänger machen und dann hat man Anspruch auf ein Charakterfach. Und da habe ich aber den Oberspielleiter gebeten, den Intendanten zu fragen, ob ich im Studio nicht mal einen eigenen Abend machen durfte, weil ich hatte immer nur so 45 Minuten, die ich mir in Stuttgart dann mit Peter Horten und anderen Leuten geteilt habe. Aber man wollte ja unbedingt, dass die Leute praktisch nur wegen dir kommen. Ne? Und mal ein abendfüllendes, also ein ganzes Programm. Und das habe ich dann dort gemacht und davon hörte der Lorenz und dann kommt er nach Gießen und jetzt will der mich haben. Und ich war aber doch gerade erst am Kabarett gewesen. Und ich habe mich erst geziert und gesagt, nee, ich will eigentlich nicht schon wieder zum Kabarett. Ich war mir damals auch über die Dimension des Komödiens nicht so richtig im Klaren. Und da gibt es ja diese schöne Geschichte, nachdem er dann 3-mal da war, sagt er, Jung, jetzt müssen Sie mal nach Düsseldorf kommen. Und ich sagte, nö, wie nö? Wir treffen uns in der Hälfte. Wie, ja, wo denn da? Limburg? Kennen Sie Limburg? Ja, natürlich kenne ich Limburg. Da gibt es so einen Dom, sage ich. Ja, da gibt es einen Dom. Gut, am Sonntag um 17 Uhr vom Dom. Und da habe ich den Vertrag fürs Komödien unterschrieben.
Das ist natürlich auch ein unvergesslicher Moment.
Ja, und die sind natürlich, die haben im Büro da von dem Lohn, was ist denn das für einer? Na, der soll mal nach Düsseldorf kommen, den werden wir zurechtbiegen. Aber ich habe so ein bisschen den patriarchalischen Staub weggeblasen und da ich von Haus aus eher ein Kabarettist war, hat der Kai Lorenz mich auch ziemlich gewähren lassen. Sonst, die anderen sind ja eher Schauspieler, die man dann auf die Leichtigkeit einer Pointe hintrimmen muss. Ne?
Also Sie könnten sicherlich noch viele, viele dieser schönen Geschichten erzählen, aber es lohnt sich wirklich auch dann, Ihr Programm einfach zu besuchen. Hinter uns die Zukunft am 11. September im Renitenztheater in Stuttgart, also da, wo vor 50 Jahren alles angefangen hat. Eine wirklich schöne Fügung. Herr Freitag, also für alles, was vor Ihnen liegt, wünschen wir Ihnen natürlich nur das Beste. Und unsere Gäste haben immer einen Musikwunsch frei. Und Sie haben gesagt, Sie möchten gerne ein Stück von Sass hören.
Ja.
Je veux. Was verbinden Sie mit diesem Titel oder was mögen Sie besonders?
Ja, ich mag diese Stimme, ich mag diese Art und ich mag auch diese Musik. Also ich finde die Frau schon toll, muss ich sagen. Und es ist ja schwer, wenn ein Musikwunsch an mich herangetragen wird. Wo fangen Sie da an? Ich bin ein Diana Krall-Fan und alles Mögliche. Aber Sass dachte ich, ah nee, das finde ich jetzt passend. Nehmen wir das, je veux.
Genau, dann nehmen wir das und dann hören wir das nochmal. Ganz herzlichen Dank an den Kabarettisten Thomas Freitag.
Ich danke Ihnen auch herzlich.